Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom Literaturhaus-Podcast. Mein Name ist Felix Krause und heute spreche ich mit Linus Giese. Linus ist Blogger, Buchhändler, Transmann und Aktivist für Transrechte. Und Linus hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. In dem er ganz einfühlsam und sehr intim erzählt von seiner Transition und seinem Coming Out. Und ich freue mich sehr, heute mit dir hier zu sprechen. Hallo Linus.
Hallo, ich freue mich auch, heute dabei zu sein.
Ja, wir sitzen hier gerade sozusagen im Backstage von der Stadtbibliothek Bremen und es liegt so ein Hauch von Showtime in der Luft, denn du hast hier gleich eine Lesung und du liest aus besagtem Buch. Auf das würde ich gerne später ein bisschen mehr eingehen. Erstmal die Frage, wie fühlst du dich gerade? Hast du Lampenfieber oder bist du voller Vorfreude oder bist du inzwischen so routiniert und cool, dass sich das völlig kalt lässt?
Also routiniert und cool auf gar keinen Fall. Ich habe auf jeden Fall Lampenfieber. Ich hatte noch nicht sehr viele Lesungen aufgrund dessen, dass mein Buch quasi so mitten oder kurz vor dem zweiten Lockdown letztes Jahr erschienen ist. Und ich glaube, ich bin einfach immer vorher mega aufgeregt. Und bisher war es aber bei allen Lesungen so, dass wenn ich dann erstmal auf der Bühne sitze, nimmt die Aufregung ab. Also das hoffe ich, wird heute Abend auch passieren. Aber ohne Aufregung geht es noch nicht.
Du bist inzwischen ein vielgefragter Mann in der Öffentlichkeit. Den Werdegang in die Öffentlichkeit oder in die Bücherwelt hast du dir aber irgendwie selbst erarbeitet über die Jahre. Also du hast Germanistik studiert, betreibst seit 2011 einen Literaturblog, Buzz Aldrin. Du arbeitest als Buchhändler in Berlin und bist, wie gesagt, jetzt eben auch Autor. Das klingt eigentlich nach einer total linearen Bilderbuchkarriere. Warst du schon immer literaturverrückt und versuchst deshalb seit Jahren irgendwie alle literaturverwandten Tätigkeiten mal abzudecken?
Also ich bin schon wirklich immer literaturverrückt gewesen, aber ich glaube, mein Weg dahin, wo ich heute bin, war jetzt irgendwie nicht von mir so geplant oder so, sondern besteht auch aus ganz vielen Zufällen, die mir einfach passiert sind. Also, aber ich erinnere mich, ich meine, die Lesung heute Abend ist in der Stadtbibliothek und ich bin in Bremen immer ganz häufig jeden Freitag in die Stadtbibliothek gegangen und habe mir ein Stapel Bücher ausgeliehen, schon als Kind. Also diese Leidenschaft für Bücher war quasi, seit ich denken kann, existiert die in meinem Leben, dass ich unglaublich gerne lese, dass ich unglaublich gerne in Bücher abtauche, dass das so eine große Rolle spielt in meinem Leben. Und als ich dann fertig mit dem Studium war irgendwie, habe ich mir gar nicht so überlegt, was möchte ich eigentlich studieren oder was ist mein späterer Berufswunsch, sondern so mein Ziel war irgendwie, so weit entfernt wie möglich von meiner Heimatstadt irgendwo hinzugehen. Und dann habe ich angefangen, Kulturwissenschaft in Bayreuth zu studieren, weil Bayreuth, Bremen, das ist so schon recht weit entfernt. Und dann habe ich meinen Bachelor und meinen Master gemacht und dann hatte ich so eine Phase, wo ich gedacht habe, ich möchte auf jeden Fall mit Büchern arbeiten, aber ich weiß gar nicht so, in was für ein Berufsfeld eigentlich. Und dann habe ich erst ein Jahr in einem kleinen Verlag in Hamburg so eine Art Volontariat im Online-Marketing gemacht und habe dann recht schnell festgestellt, so ein Job, wo ich irgendwie von 9 bis 17 Uhr nur hinterm Schreibtisch sitze, ist irgendwie nichts für mich. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, ich blogge so gerne im Internet über Bücher. Es macht mir so viel Spaß, Bücher zu empfehlen und über Bücher zu sprechen. Warum versuche ich es nicht mal im Buchhandel? Und dann habe ich im Juni 2017 meine erste Stelle im Buchhandel gehabt. Und ich habe lange gedacht, so ich muss irgendwie ausgebildeter Buchhändler sein, um im Buchhandel zu arbeiten. Aber ich habe dann so schnell gemerkt, man kann da auch einfach quer einsteigen. Ich habe dann irgendwie an zwei Wochenenden so einen Crashkurs Buchhandel gemacht, wo mir die Basics beigebracht wurden. Und jetzt arbeite ich seit 4 Jahren im Buchhandel und es macht mir auch sehr viel Freude. Und auch das Buch war eher so, es gibt ja Menschen, die irgendwie schreiben, studieren oder seit Jahren irgendwie an ihrem Schreibtisch zu Hause schreiben und das wandert alles in die Schublade und so. Und bei mir war es wirklich eher so, der Verlag ist auf mich zugekommen, hat mich gefragt, kannst du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben? Und dann habe ich das geschrieben. Und ich habe es, glaube ich, auch nur fertig geschrieben, weil ich eine Deadline hatte und wusste, ich muss es abgeben. Und ich bin aber kein Mensch, der irgendwie sich einfach morgens hinsetzt und sagt so, oh, ich habe so Lust zu schreiben, ich schreibe jetzt mal 2 Stunden, sondern ich brauche einfach irgendwie ein Ziel, eine Deadline, Druck und dann klappt es auch. Aber es war wirklich kein linearer Karriereweg oder so, sondern einfach ein Weg mit ganz vielen Abzweigungen und Pausen. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, dass ich irgendwie weiß ich nicht, sagen würde, ich bin jetzt so ein bisschen angekommen und ganz zufrieden mit dem, was ich habe und mit dem, was ich mache. Und dass mein Leben oder dass Bücher in meinem Leben so eine große Rolle spielen.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück zu deinem Blog, auf dem es ein bisschen ruhig geworden ist. Ich habe gesehen, der letzte Eintrag ist ungefähr ein Jahr alt. Pausiert der gerade nur?
Ja, ich schäme mich auch ein bisschen. Aber der pausiert tatsächlich gerade, weil ich halt seit einem Jahr im Buchhandel oder in einem Buchladen arbeite, der jetzt gerade frisch eröffnet hat vor einem Jahr. Und ich habe, glaube ich, einfach so ein bisschen unterschätzt, wie arbeitsintensiv das ist, so ein Projekt von Anfang an mit aufzubauen. Und an meinen Arbeitsplätzen davor, da bin ich einfach zur Arbeit gegangen. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich nicht mehr an die Arbeit gedacht. Und dann habe ich gelesen und gebloggt. Und jetzt bin ich an einem Arbeitsplatz, wo ich viel mehr Verantwortung trage und viel mehr gefordert bin. Und wo ich irgendwie, wenn ich nach Hause komme, nicht einfach sagen kann, jetzt interessiert mich mein Job nicht mehr, sondern noch ganz viel mache. Und seitdem fehlt mir irgendwie leider einfach wirklich die Zeit, meinen Blog zu pflegen. Aber ich hoffe, es ist nur eine Momentaufnahme und irgendwann fange ich wieder an, weil ich lese immer noch genauso gerne und genauso viel. Mir fehlt nur die Zeit, darüber zu schreiben. Oder ich sollte vielleicht irgendwann mal anfangen, einen Podcast zu machen. Also vielleicht ist es schneller, darüber zu sprechen, als zu schreiben. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist im Moment so die Hürde hoch. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, so sind Blogs wirklich noch zeitgemäß? Also wer liest heute noch Blogs? Und sind nicht alle Leute so auf Instagram mittlerweile? Also das frage ich mich wirklich manchmal so, ob es wirklich eine gute Idee ist, jetzt nochmal weiter zu bloggen oder ob die meisten Leute halt auf Instagram sind.
Wow, und das von einer Literaturblog-Koryphäe, würde ich mal fast sagen. Ja, das ist schade, dass es dann ein bisschen ruhig geworden ist. Aber vielleicht wird das ja wieder. Mit welcher Motivation hast du denn 2011 damit angefangen?
Das war, nachdem ich mein Masterstudium abgeschlossen habe. Und ich glaube, ich habe damals viel Zeit gehabt, weil ich so ein bisschen so eine Phase hatte, wo ich überlegt habe, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem abgeschlossenen Studium? Das habe ich mich ja vorher nie gefragt. Ich habe einfach studiert, aber mich wirklich an keinem Punkt während der 6 Jahre Studium gefragt, so, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Und ich hatte dann viel Zeit und ich habe damals viele englischsprachige Bücherblogs gelesen und war in einem englischsprachigen Bücherforum und hatte so das Gefühl, so richtig gibt es sowas noch nicht deutschsprachig 2011. Und dann habe ich einfach meinen Blog eingerichtet und habe gedacht, so, ich fange einfach mal an, auch mal so etwas zu machen. Und ich war vorher jahrelang in einem deutschsprachigen Bücherforum bei den Büchereulen aktiv. Das ist ja auch, manchmal, das ist ja 10 Jahre her und ich habe das Gefühl, heutzutage ist niemand mehr in Foren. Heutzutage sind alle auf Facebook oder nicht mal mehr auf Facebook. Ich weiß nicht, wo die Leute heutzutage sind, aber damals gab es Bücherforen und da habe ich immer halt Bücher vorgestellt, die ich gelesen habe. Und irgendwann habe ich gedacht, so, dann richte ich mir auf WordPress meinen eigenen Blog ein und schreibe dort über das, was ich gelesen habe. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Und dann haben sich die ersten Verlage bei mir gemeldet, dann habe ich Rezensionsexemplare zugeschickt bekommen, dann bin ich irgendwann auf Buchmessen gefahren, habe AutorInnen interviewt und habe einfach gemerkt, so, das ist das, was mir viel Freude bereitet. Und ich glaube, bei meinem Einstieg in den Buchhandel war dann mein Blog auch lange so etwas wie eine Visitenkarte. Also das, was mir an Qualifikation fehlte, weil ich keine Ausbildung hatte, konnte ich quasi damit ersetzen, dass ich sagen konnte so, guckt mal, ich spreche so gerne über Bücher und ich mache das hier und mir folgen so und so viele Leute. Und von daher, glaube ich, hat es sich voll gelohnt, da so viel Zeit und Arbeit reinzustecken.
Mich würde total interessieren, wie sich dein Literaturgeschmack oder dein Büchergeschmack so verändert hat über die Zeit, insbesondere seit deinem Coming Out.
Also ich war vor 2 Monaten in einem anderen Podcast zu Gast bei Nils Bokelberg und da hat Nils Bokelberg irgendwie in meinem Blog gestöbert und meine Top 10, die ich irgendwie 2012 auf meinem Blog veröffentlicht habe, mir vorgelesen. Also die Top 10 meiner LieblingsautorInnen. Und dabei habe ich festgestellt, dass damals wirklich nur alte weiße Männer in meinen Top 10 waren. Also ich habe vor 10 Jahren nur Autoren wie Jonathan Franzen, Philip Ross, Karl-Uwe Knausgard, also sehr männerlastig gelesen. Und ich glaube, vor allen Dingen mit meinem Coming Out und dann auch jetzt mit meiner Arbeit bei She Said, also wir verkaufen ja keine oder wir haben keine Bücher im Laden von heterosexuellen Cis-Männern, hat sich mein Leseverhalten nochmal total geändert, weil ich glaube, ich lese jetzt vor allen Dingen Bücher, die mir selber irgendwie sehr nah sind in den Erfahrungen, die dort beschrieben werden. Also ich lese sehr gerne Memoirs, ich lese sehr gerne Bücher von queeren AutorInnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, so das, was mich heutzutage anspricht, ist wirklich das, was so vielleicht auch nah dran an meiner eigenen Lebensrealität ist. Und von daher glaube ich schon, dass sich mein Lesegeschmack nochmal sehr verändert hat. Vor allen Dingen, weil jetzt auch so nochmal Kinderbücher dazu gekommen sind, die ich gerne lese und angucke und Jugendbücher. Und das hat sich so gerade in den letzten 3,5 Jahren echt nochmal so sehr geändert.
Ja, wir hatten es gerade schon davon, dein Blog ist pausiert gerade ein bisschen, aber du bloggst sozusagen gerade fürs Literaturhaus Bremen. Gerade ist nämlich ja noch diese Veranstaltungsreihe Queer Lit am Laufen, in der Sascha Mariana Salzmann eine Videotalk-Reihe mit queeren AutorInnen hat und du eben eine Kolumne schreibst, Queer Up Your Life. Wie kam es denn zu diesem Kontakt und was erwartet Interessierte an deinen Kolumnen?
Also in meinen Kolumnen spreche ich vor allen Dingen bisher über queere Bücher, die ich gelesen habe oder queere Themen, die mich beschäftigen. Und ich muss auch sagen, dass mir das wirklich sehr viel Spaß macht. Also das, was ich quasi bei meinem eigenen Blog nicht schaffe, weil ich keine Deadline habe und keinen Druck, schaffe ich quasi in diesem Fall, weil ich eben weiß, so ich muss diesen Text abgeben. Und dann merke ich aber auch, dass es mir Spaß macht. Also ich habe jetzt vor einiger Zeit 3 queere Graphic Novels vorgestellt und ich beschäftige mich ganz anders mit Büchern, wenn ich weiß, dass ich irgendwo darüber schreibe oder sie irgendwo vorstelle. Also ich profitiere dann auch in meiner Arbeit im Buchladen dann davon, dass ich mich so intensiv mit den gelesenen Sachen auseinandersetze. Und der Kontakt ist, oder diese Möglichkeit hat sich, glaube ich, einfach ergeben, weil ich Heike Müller aus dem Literaturhaus auch schon länger kenne und sie mich einfach gefragt hat, ob ich Lust habe, das zu machen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich lese queere Bücher und ich spreche gerne darüber, dann mache ich das mal.
Ich würde gerne eine Stelle aus deiner ersten Kolumne, die da veröffentlicht wurde, zitieren. Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht, aber ich lese Bücher, um mich selbst darin sehen zu können. Bücher sind für mich ein Fenster, durch das ich die Welt sehen kann und gleichzeitig mich selbst gespiegelt sehe. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie du das genau meinst.
Also ich glaube, ich habe zum Beispiel, ich habe mich im Oktober 2017 geoutet und ich habe quasi parallel zu diesem Coming-out-Prozess habe ich das Buch Darling Days von Ayo Tillet White gelesen. Ayo Tillet White ist auch ein Transmann und ich hatte da zum Beispiel jetzt nicht zum ersten Mal, aber ich glaube zum ersten Mal so krass das Gefühl, dass jemand von Erfahrungen schreibt, die ich auch teile und mir, glaube ich, durch die Art und Weise, wie er darüber schreibt und damit umgeht, einfach den Mut macht, selber diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, das meine ich so ein bisschen damit, dass ich mit diesen Büchern zum Beispiel von anderen Transmännern oder von queeren Menschen oder auch, also zum Beispiel im Januar ist mein Vater gestorben und ich habe jetzt so in den letzten 10, 11 Monaten ganz viele Bücher über Menschen, von Menschen gelesen, die irgendwie trauern oder einen Verlust verarbeiten. Ich habe ganz viele Memoirs gelesen und das betrifft quasi nicht nur irgendwie meine queere Identität, sondern alle Themen in meinem Leben erlebe ich, glaube ich, nochmal ganz anders, wenn ich sie dann in Büchern gespiegelt sehe. Also wenn ich sehe, wie geht eine andere Person damit um, wenn sie ihren Vater verloren hat oder einen Elternteil oder einen Partner, wie sieht Trauer bei denen aus? Und ich glaube, das hilft mir einfach ganz doll dabei, irgendwie dann so mit meinen, oder überhaupt so einen Bezug zu meinen eigenen Gefühlen zu bekommen.
Ich habe darin auch natürlich auch so ein bisschen so eine Kritik direkt gelesen, dass es eben für Transmenschen oder queere Menschen zu wenig Identifikationsmöglichkeiten gibt, so in der breiten Öffentlichkeit. Und das ist ja auch eine Kritik, die du öfters äußerst. An wen richtet sich die genau? An LeserInnen, an AutorInnen, an die Verlagswelt oder so an die große Gesellschaft als solche?
Ich glaube schon vor allen Dingen an die Verlagswelt. Also ich habe den Eindruck, dass sich viele Verlage auch noch nicht wirklich trauen, queere AutorInnen zu verlegen. Ich sehe auch, darüber habe ich auch in einer Kolumne geschrieben, eine große Diskrepanz zwischen dem, was es zum Beispiel im englischsprachigen Raum an Angeboten gibt, gerade auch so im Jugendbuchbereich, gibt es sehr diverse, sehr queere Geschichten und es ist irgendwie der Prozess, dass diese ins Deutsche übersetzt werden, dauert irgendwie sehr lange. Also ich freue mich irgendwie über jedes Buch, wo ich weiß, irgendwie das gibt es schon auf Englisch und begeistert viele Menschen, wenn es dann auch ins Deutsche übersetzt wird. Und ich glaube, das hat einfach es ist eine Kritik, die sich an Verlage richtet und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass, glaube ich, die MitarbeiterInnen in Verlagen auch häufig vielleicht wenig queer sind oder wenig Bezug zu Trans-Themen oder queeren Themen haben. Also ich glaube, das ist vielleicht, das ist vielleicht auch dann am Ende auch ein gesellschaftliches Thema, dass das vielleicht einfach noch 10, 20 Jahre dauert, bis auch irgendwie halt MitarbeiterInnen in Verlagen einfach auch nicht mehr nur irgendwie weiß, cis und heterosexuell sind, sondern eben auch, dass auch bei Mitarbeitern in Verlagen andere Positionen und Perspektiven abgebildet werden. Und dann auch vielleicht die Literatur, die verlegt wird, diverser wird oder dass es mehr Mut gibt bei Veröffentlichungen oder einfach auch mehr Stimmen Raum gegeben wird, die im Moment noch nicht so zu Wort kommen.
Dein Verlag, der hat das ja schon mal gut vorgemacht und hat eben deine Geschichte verlegt und wie du schon sagtest, ist auf dich zugekommen und nicht andersrum. Jetzt würde ich gerne über das Buch Ich bin Linus sprechen, in dem du ja total offen und total ehrlich über deine Ängste und Probleme berichtest, die du hattest und die du immer noch hast, aber auch über dein neues Lebensgefühl und dein neues Selbstbewusstsein seit deinem Coming Out. Das Buch wurde auch viel gelesen. Ich glaube, es war auch ein sogenannter Spiegel-Bestseller, wenn ich richtig liege. Mich würde da interessieren, vielleicht weißt du das auch gar nicht, aber wer ist so dein Publikum, das dich liest, das zu Veranstaltungen geht? Sind das vor allem andere Transmenschen, die dich quasi so ein bisschen als Ratgeber irgendwie sehen? Oder ist das so die breite Masse von Cis-Menschen, die sich weiterbilden wollen?
Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen gemischt. Also als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, habe ich mit einer guten Freundin darüber gesprochen und sie hat gesagt, Linus, du musst dich fragen, wer deine potenziellen LeserInnen sein werden. Also möchtest du ein Buch schreiben, was quasi sich nur an die Community richtet, oder möchtest du auch ein Buch schreiben, was irgendwie Menschen abholt, die zum Beispiel gar nicht wissen, was trans eigentlich bedeutet? Oder ich war jetzt kürzlich bei einer Lesung in Heilbronn und da war die erste Frage, was heißt denn eigentlich queer? Also ich glaube, ich bekomme ja auch aus einer Blase in Berlin. Also ich glaube, man nimmt immer an, welches Wissen es schon gibt in der Gesellschaft, und das ist in Teilen gar nicht der Fall. Und deshalb stand für mich irgendwie relativ schnell fest, dass ich eben nicht nur ein Buch schreiben möchte, was Transmenschen oder queere Menschen lesen, sondern auch ein Buch schreiben möchte, was Menschen lesen können, die noch nie Berührung mit diesem Thema hatten, oder was gelesen werden kann von Eltern, die zum ersten Mal in Berührung kommen, weil vielleicht ihre Kinder sich outen oder irgendwie befreundete Personen sich outen. Das war mir irgendwie wichtig. Oder halt auch für LehrerInnen, also dass es irgendwie auf mehreren Ebenen Menschen ansprechen kann. Und so von den Rückmeldungen, die ich irgendwie zum Beispiel über Social Media bekomme oder auch von den Menschen, die bisher auf meine Lesung gekommen sind, habe ich schon das Gefühl, dass mir das gelungen ist, dass natürlich viele Menschen zu meinen Lesungen kommen, die in irgendeiner Form betroffen sind von dem Thema, aber auch Menschen, die sich vielleicht wirklich einfach weiterbilden oder die das interessant und spannend finden, aber die jetzt vielleicht durch mein Buch zum ersten Mal davon gehört haben. Und das finde ich irgendwie ganz schön.
Ja, ich glaube, Aufklärungsarbeit ist da so ein gutes Stichwort, die du da leistest. Ich habe total viel gelernt, also ich fand es total lehrreich. Du beschreibst ganz unterschiedliche Dinge, die dich als Transmenschen betreffen. Diskriminierungsformen von Seiten von Behörden, wenn es zum Beispiel um Dinge wie Namensänderung oder Hormontherapie geht. Aber eben auch so eine gesellschaftliche Diskriminierung oder Ausgrenzung. Also du beschreibst, wie sich Leute vor dir ekeln zum Beispiel. Und du schreibst ja auch immer wieder, dass du es so als deine Aufgabe oder fast schon deine Mission begreifst, eben diese Aufklärungsarbeit auch, also deine große Reichweite zu nutzen, um diese Aufklärungsarbeit auch leisten zu können. Mich würde dann interessieren, wann hast du für dich die Entscheidung getroffen, dass du das machen willst, und ist sie dir leicht gefallen?
Ich glaube, das ist eine gute Frage, weil ich glaube ich, diese Entscheidung nie wirklich getroffen habe. Also ich bin da irgendwie einfach so reingestolpert. Also ich habe nie mich hingesetzt und habe irgendwie gedacht so, und jetzt möchte ich Aufklärung für über das Thema Trans machen oder so, sondern ich hatte mein Coming Out. Und da ich ja vorher schon, ich war vor meinem Coming Out ja schon durch meinen Blog irgendwie auf den sozialen Medien aktiv und ich wusste einfach, wenn ich irgendwie weiter bloggen möchte, muss ich irgendwie halt in meiner kleinen Öffentlichkeit erklären, warum ich jetzt anders heiße. Das heißt, ich habe mich dann irgendwie auf Twitter geoutet und auf Instagram und auf Facebook und dann habe ich relativ schnell gemerkt, so, die Menschen haben ganz viele Fragen und wissen ganz vieles nicht und für die ist irgendwie ganz viel neu und dann habe ich einfach angefangen, irgendwie von dem zu erzählen, was mir dann so in den Wochen und Monaten nach meinem Coming Out passiert ist oder was mich umgetrieben hat, was mich beschäftigt hat und dann habe ich irgendwie die ersten Zeitungsartikel darüber geschrieben und dann hat sich plötzlich ein Verlag bei mir gemeldet und dann habe ich dieses Buch geschrieben und ich glaube, jetzt bin ich irgendwie so langsam, also jetzt ist mein Coming Out 4 Jahre her und jetzt bin ich, glaube ich, wirklich so zum ersten Mal auch an dem Punkt, wo ich mich ab und an frage, so will ich diesen Weg weitergehen oder will ich auch sagen, so ich brauche jetzt auch mal irgendwie einen Raum für mich, ein bisschen Raum für mich oder ich habe irgendwie auch nicht immer die Kraft, noch weiter darüber zu sprechen oder keine Ahnung, ich sag zum Beispiel, ich habe jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal auch Dinge abgesagt, für die ich angefragt wurde. Ich habe lange Zeit einfach immer aus so einem Antrieb, der irgendwo herkam, alles gemacht und das Gefühl gehabt, so ich muss alles zusagen und diese Welle irgendwie so mitgehen, weil sonst irgendwie flacht vielleicht das Interesse wieder ab und es ist ja auch wichtig, irgendwie aufzuklären und jetzt denke ich auch so zum ersten Mal irgendwie so, vielleicht ist es auch wichtig, irgendwie ab und an so auf mich zu achten und zu gucken, so wie viel Energie und Zeit möchte ich in dieses Aufklärungsthema stecken und wie viel Energie und Zeit möchte ich vielleicht auch in mich selbst oder in mein Privatleben oder meine Beziehungen, meine Freundschaften, meine Arbeit stecken. Und das bin ich gerade so, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen, versuche ich so rauszufinden für mich.
Wenn ich eine Textstelle zitieren darf aus deinem Buch, zum Thema Offenheit oder was gebe ich preis, was du auch gerade schön beschrieben hast. Meine jahrelange Schüchternheit wurde von einem Tag auf den anderen durch diese für mich selbst oft noch beängstigende Offenheit ersetzt. Und ich finde es wirklich bewundernswert, also wie viel du wirklich von dir preisgibst. Zum Beispiel eben auch von deinem Sexleben. Du schreibst zum Beispiel, dass du, seit du Testosteron gespritzt bekommst, dass sich dein sexuelles Begehren gewandelt hat. Davor hattest du Beziehungen zu Frauen und jetzt eben auch vermehrt zu Männern. Kannst du dir das irgendwie erklären?
Nee, also es ist etwas, was ich, glaube ich, auch bei anderen Transmännern auch gelesen habe. Also ich bin halt auch jemand, das ist, glaube ich, auch nicht immer gut, aber ich google immer alles. Also alles, was mich umtreibt, gebe ich dann einfach bei Google ein und versuche dann irgendwelche Forenbeiträge oder Artikel oder irgendwas darüber zu finden. Und das habe ich auch bei diesem Thema gemacht und dann habe ich schon so rausgefunden, dass das jetzt nicht nur mich alleine betrifft, sondern dass das ein Prozess ist, den viele Menschen beschreiben oder viele Transmänner beschreiben. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein Prozess, den auch andere Menschen erleben. Also, dass sich irgendwie Begehren verändert oder wandelt. Das ist, glaube ich, jetzt nicht irgendwie etwas, was jetzt exklusiv nur Transmänner erleben, aber es ist etwas, was mir halt aufgefallen ist ab dem Moment, wo ich das Testosteron genommen habe. Und es gehört einfach so zu einer der vielen Veränderungen, die ich halt durch das Testosteron erlebt habe. Und ich glaube, ich habe mich auch einfach überhaupt sehr verändert durch mein oder nach meinem Coming Out, weil ich vorher extrem schüchtern war und extrem zurückhaltend und mir niemals hätte vorstellen können, irgendwie auf einer Bühne zu sitzen oder keine Ahnung, ein Buch zu schreiben oder es ist mir schwer gefallen, irgendwo anzurufen und oder Smalltalk zu führen. Und das hat sich so krass verändert. Deshalb weiß ich gar nicht, irgendwie so habe ich einfach irgendwie andere Seiten an mir entdeckt, die ich vorher nicht zugelassen habe, oder liegt es irgendwie wirklich so an dem Testosteron? Also worauf ist das jetzt genau zurückzuführen? Da habe ich auch keine Antwort drauf. Aber es ist eine Veränderung, die ich so an mir beobachtet habe einfach.
Du beschreibst auch, wie du dich dann auf unterschiedlichen Dating-Plattformen so ein bisschen ausprobierst, schreibst aber auch von Angriffen und Enttäuschungen, die du da erleben musst. Läuft es inzwischen da besser?
Ja, also Ich möchte es nicht in aller Offenheit ausführen, aber es läuft mittlerweile deutlich besser.
Ja, das ist schön. Und gleich daran anschließend die Frage, wo ist denn für dich denn dann die Grenze der Offenheit quasi erreicht?
Das ist voll die spannende Frage, weil ich glaube, also mein Buch ist relativ offen und relativ authentisch und trotzdem gibt es Sachen, die ich auch dort nicht erzähle. Also es gibt immer noch so einen kleinen Prozentteil meiner Persönlichkeit oder meines Lebens oder der Person, die ich bin, die ich auch in diesem Buch nicht zeige. Also ich glaube, viele Menschen denken aufgrund meines Buches und aufgrund der Art und Weise, wie ich auf Social Media rede, dass ich quasi immer alles von mir preisgebe. Aber es gibt ganz viel, was ich nicht preisgebe. Und zum Beispiel eben, was ich irgendwie würde ich nicht über, keine Ahnung, meine Beziehung oder andere Dinge würde ich nicht in dieser Offenheit sprechen. Also es gibt schon Grenzen, die vor allen Dingen auch dann erreicht sind, wenn es andere Menschen betrifft, die vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen. Ja.
Ja, ich glaube, so absolute Transparenz wäre auch nicht gesund.
Nee, das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, selber auch Teile zu haben, die ich schützen möchte, weil das für mich irgendwie auch wichtig ist, dass ich Sachen habe, wo ich sage, das geht einfach nur mich und die andere Person etwas an, aber niemand sonst.
Die Ehrlichkeit und die Offenheit, die du an den Tag legst, macht dich trotzdem auch schon sehr angreifbar und du schreibst auch total anschaulich von Angriffen im Netz und Hass im Netz, aber auch im analogen Leben von Stalking und von Trollen, die dich irgendwie einschüchtern wollen. Woher nimmst du oder hast du die Kraft genommen und nimmst du die Kraft, dich so in ein Piranha-Becken zu begeben?
Ich glaube, ich bin nie an den Punkt gekommen, wo ich darüber nachgedacht habe, ob mir das irgendwie, ob ich das wirklich möchte oder ob mir das so, also ich war einfach da drin und mir ist es passiert. Und dann musste ich irgendwie gucken, wie ich damit umgehe. Also ich habe irgendwie 3 Monate auf Twitter über mein Leben als Transmann geschrieben und dann ist es mir zum ersten Mal passiert, dass Leute irgendwie Hasskommentare geschrieben haben und dass Leute irgendwie alte Fotos von mir rausgesucht haben oder rausgesucht haben, wo ich arbeite. Und ich war damals, als das war im Dezember 2017, war ich komplett überfordert, weil ich habe vorher nur über Bücher geschrieben, ich hatte keine Erfahrung, ich wusste nicht, dass es so etwas gibt und dass sowas passieren kann und ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke, hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich mir relativ schnell Hilfe gesucht habe. Also ich habe nicht davor gezögert, irgendwie Beratungsstellen aufzusuchen. Ich habe mir eine Therapeutin gesucht, die auf das Thema Hass im Netz spezialisiert gewesen ist und ich glaube, was ich jetzt so, und ich weiß auch nicht, ob das richtig und gut ist, aber was bei mir hat das dazu geführt, dass viele Sachen, die ich vor 3,5 Jahren noch so in großer Offenheit geteilt habe, die würde ich heute nicht mehr sagen. Und ich weiß nicht, ob das quasi der richtige Schluss ist, weil es ja auch irgendwie schade ist, dass ich mir diesen Raum nehme, aber ich muss feststellen, dass ich nach 4 Jahren nicht nochmal die Kraft habe, das quasi ständig auszuhalten, die Angriffe, die Kommentare, die Bedrohung, sondern dann für mich einfach entscheiden muss, dann gibt es bestimmte Dinge, die ich eben online nicht mehr erzähle und dann hoffe ich, dass ich zum Beispiel durch mein Buch oder durch meine Lesung oder auf anderen Wegen Menschen erreiche, ohne mich quasi in diese ständige Auseinandersetzung zu begeben.
Ja, das Internet und Social Media, das sind so die Kampforte so ein bisschen. Ich bin ein paar Jahre jünger als du und trotzdem absolut kein Digital Native. Was ist denn das Internet für ein Ort für dich? Und wieso hältst du dich da so viel auf?
Boah, ich glaube, also das Internet ist zum einen ein Ort für mich, wo ich viele FreundInnen kennengelernt habe. Also viele Menschen, die eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen, kenne ich aus dem Internet. Das Internet ist auch ein Raum, wo ich zum ersten Mal irgendwie auf andere Transmenschen gestoßen bin, wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, so ich finde irgendwie eine Gruppe an Menschen, die ähnliche Erfahrungen mit mir teilen oder mit denen ich mich austauschen kann über Themen, die mich betreffen. Und ich habe auch irgendwie jetzt vor ein paar Wochen ging irgendwie für ein paar Stunden WhatsApp und Instagram nicht, was wahrscheinlich viele, die gar nicht so oft dort sind, das gar nicht mitbekommen haben, aber ich war irgendwie auf einem Spaziergang und wollte dann ein Foto von dem Spaziergang teilen, habe dann gemerkt, das ging nicht und dann fand ich es krass so, dass das so eine Auswirkung auf mich hatte. Also, dass ich das Gefühl hatte, ich bin gar nicht spazieren gegangen, wenn ich kein Foto davon teile. Und ich habe schon so dieses krasse Bedürfnis, irgendwie andere mitzunehmen oder zu teilen, was ich tue. Glaube ich auch, weil ich mich nicht davon freimachen kann, dass ich mich irgendwie über Bestätigung freue oder Aufmerksamkeit. Also das ist schon etwas, was ich auch immer wieder so kritisch betrachte. Warum melde ich mich nicht einfach ab oder warum verbringe ich meine Zeit nicht anders? Aber es macht mir irgendwie Spaß. Also das Internet ist für mich irgendwie einfach so sehr ambivalent. Also teils ein sehr guter Ort, an dem mir Schönes passiert ist, und eben auch teils ein sehr belasteter Ort, weil auch die Diskussionskultur im Internet, würde ich sagen, stark vergiftet ist.
Ja. Ja, stark vergiftet ist noch ganz diplomatisch ausgedrückt. Du hattest vorhin schon mal kurz angedeutet, du bist gebürtiger Bremer, bist jetzt aber seit knapp 4 Jahren in Berlin, dazwischen sehr viel rumgekommen. Und hast auch davon berichtet, dass du dich quasi erst seit du in Berlin bist so richtig zu Hause fühlst. Wie kommt das?
Also meine Erklärung oder mein Erklärungsansatz dafür ist, dass ich bin mit meinem Coming Out bin ich nach Berlin gekommen. Das heißt, die Menschen, die mich in meinem alltäglichen Leben in Berlin umgeben, die allermeisten kennen mich seit 4 Jahren, also seit dem Moment, seitdem ich Linus bin. Und ich fühle mich quasi von allen Menschen dort akzeptiert und gesehen und so wahrgenommen, wie ich bin. Und für mich ist es irgendwie, ich glaube, das haben manche Menschen vielleicht auch, wenn sie so in ihr Elternhaus zurückkehren, dass man dann in so eine Kinderrolle rutscht, obwohl man ja gar kein Kind mehr ist und sich dann manchmal auch ganz komisch oder anders verhält oder dann ganz schnell wieder in so Muster kommt, die man irgendwie aus der Kindheit oder der Jugend kennt. Und so ähnlich ist es für mich, irgendwie nach Bremen zurückzukommen. Also so eine Reise in die Vergangenheit, wo ich auf Menschen treffe, die mich so lange kennen wie niemand sonst, aber halt so lange eben unter einem anderen Namen und als eine Person kennengelernt haben, die ich heute ja in Teilen immer noch bin, aber ich bin halt schon, ich habe mich schon einfach verändert oder ich glaube, ich habe einfach, glaube ich, bei dieser Reise in die Vergangenheit immer so ein bisschen das Gefühl, meine Identität wird in Frage gestellt oder sie ist irgendwie, es fühlt sich sehr viel fragiler an, als wenn ich in Berlin bin. Und das ist, glaube ich, auch sehr viel in meinem eigenen Kopf. Also es ist gar nicht unbedingt so, dass mir das so dann auch in den Begegnungen hier gespiegelt wird. Aber es ist trotzdem ja einfach so eine Herausforderung für mich, glaube ich. Und ich erlebe es selten. Also deshalb ist es irgendwie immer eine spannende, aber auch eine anstrengende Erfahrung.
Ja, Berlin als liberaler und diverserer Ort insgesamt. In deinem Buch formulierst du ein ziemlich drastisches Ziel. Du möchtest Männlichkeit vernichten. Wie weit siehst du die Gesellschaft in Berlin, aber auch in ganz Deutschland bei diesem Vorhaben, irgendwie klassische Geschlechterrollen aufzubrechen oder zu vernichten, wie du sagst?
Ich glaube, in Berlin bin ich ja echt in einer Blase, die sich dann nochmal ganz krass wahrscheinlich unterscheidet von ganz vielen anderen Orten in Deutschland oder von den meisten Orten in Deutschland. Ich glaube, wenn ich so diesen Diskurs über Männlichkeit verfolge, ist halt eine Sache, die mich stört, oft, dass so über toxische oder kritische Männlichkeit gesprochen wird. Also es wird sehr viel so darüber geredet, was Männer alles falsch machen. Aber ich glaube, dass so ein bisschen verpasst wird, darüber zu sprechen, wie kann eigentlich gute Männlichkeit aussehen? Oder was sind gute männliche Vorbilder? Und was macht man zum Beispiel mit all den Männern, die vielleicht eben nicht diese männlichen Rollenstereotype erfüllen können oder wollen und die da irgendwie auch rausfallen? Und ich habe das Gefühl, darüber wird sehr wenig gesprochen. Und dann ist halt, was so die Geschlechterrollen betrifft, da rede ich oder da denke ich oft so an den, ich habe als ich nach Berlin gekommen bin, angefangen in Friedrichshain in einem Buchladen zu arbeiten, und da hatte ich ganz viele Situationen, wo zum Beispiel Eltern etwas für ihre Kinder gekauft haben und dann gesagt haben, ich hätte das gerne eingepackt für einen Jungen oder eingepackt für ein Mädchen. Und ich finde, das ist ja so eine kleine Anekdote, aber da beginnen ja schon Geschlechterrollen. Also wie soll ein Buch aussehen, was man für ein Mädchen einpackt? Weil ich finde, dabei wird ja völlig irgendwie ausgeblendet, dass Mädchen ja nicht per se denselben Geschmack haben, sondern Mädchen können ganz unterschiedlich sein. Und ich habe das Gefühl, dass Mädchen da auch deutlich mehr Freiheiten haben als Jungen vielleicht, dabei eben anders zu sein. Also ich glaube, es ist viel akzeptierter, dass es Mädchen mit kurzen Haaren gibt und Mädchen, die Fußball spielen und Mädchen, die Hosen tragen, als dass es Jungen gibt, die lange Haare haben oder Ballett tanzen oder sich die Nägel lackieren. Also ich glaube, da haben wir noch so einen langen Weg vor uns, um aus diesen Geschlechterrollen auszubrechen. Und ich spiele ja selber auch mit dieser Geschlechterrolle. Also ich möchte ja kein klassischer Cis-Mann sein, sondern ich lackiere mir die Nägel, ich kaufe mir einen Pullover aus der Frauenabteilung oder Frauenabteilung in Anführungsstrichen, weil das ja auch schon so absurd ist, was macht den Pullover zu einem Frauenpullover oder zu einem Herrenpullover. Und ich glaube, das ist für Transfrauen zum Beispiel nicht so einfach mit diesen Geschlechterrollen zu spielen wie jetzt für Transmänner, weil das, glaube ich, nochmal ganz anders belegt ist. Und das ist, finde ich, ein spannender Diskurs. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt in Berlin und im ganzen Rest von Deutschland.
Ja, wir kommen langsam zum Abschluss. Du hast auf deinem Blog Buzz Aldrin eine schöne Kategorie, wie ich finde, namens Schöne Sätze, in der du ja schöne Sätze, die anderen Büchern vorgestellt sind, als Zitate quasi sammelst. An dich die Frage, welches Zitat von dir würdest du gerne mal in einem anderen Buch vorangestellt lesen? Fällt dir da was ein?
Oh, das ist eine gute Frage, die mir noch nie gestellt wurde. Und ich weiß nicht, ob mir wirklich was Gutes einfällt. Also vielleicht das mit der Männlichkeit. Aber sonst müsste ich wirklich nochmal in mich gehen. Also eine sehr gute Frage. Also ich fände es voll schön, wenn irgendwann mal jemand ein Zitat aus meinem Buch irgendwo voranstellt. Aber ich wüsste jetzt echt nicht so auf Anhieb, was es sein sollte.
Ja, an AutorInnen, die das hier jetzt gerade gehört haben, überlegt euch gut. Linus Giese hat auf jeden Fall einige Quotables, wie man so schön sagt. Abschließend noch eine Frage. Planst du schon, ein neues Buch zu schreiben? Und wenn ja, könntest du dir auch vorstellen, fiktionale Texte zu schreiben?
Ich kann mir immer ganz viel vorstellen und setze dann irgendwie nur ein Drittel von dem um, was ich mir so vorstellen kann, wenn überhaupt. Also ich habe jetzt ein Buch übersetzt, was irgendwann im nächsten Jahr erscheinen wird, also ins Deutsche übersetzt. Und ich habe so ein paar Texte, die ich für Anthologien schreibe. Aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie ein eigenes Buchprojekt. Aber wenn ich jetzt irgendwie so träume, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, fiktional zu schreiben. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, mal ein Kinderbuch zu schreiben oder ein Jugendbuch. Also vorstellen kann ich mir das alles. Aber ich brauche eine Deadline, weil so aus mir selbst heraus wird es nicht funktionieren.
Dann hoffe ich, dass dir irgendwann eine Deadline vorgesetzt wird. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir bei allem, was du in Zukunft tust, alles Gute und vor allem jetzt gleich bei der Lesung. Toi, toi, toi.
Dankeschön. Danke für das schöne Gespräch.
Und damit geht diese Episode des Literaturhaus-Podcasts zu Ende. Falls sie Ihnen gefallen hat, dann haben Sie die Möglichkeit, die nochmal nachzuhören. Entweder auf der Homepage des Literaturhauses Bremen oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Felix Krause. Tschüss und bis bald.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.